Wir sind in Johannes 12, heute Morgen. Wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, dann soll es zur gegenseitigen Erbauung sein, in Liebe und in Wahrheit. Deswegen möchte ich euch zu Beginn ermutigen, dreht euch mal zu zweit zusammen, so wie ihr zusammensitzt. Und schaut euch in die Augen. Und dann sagt mit so viel Liebe und Barmherzigkeit, wie ihr aufbringen könnt, folgenden Satz: Du bist hässlich. Okay? Sag mir's. Ja, jetzt weiß ich, warum ich hierher gekommen bin und friere, weil die Heizung ausgefallen ist. Ist nicht äußerlich gemeint. Werdet noch sehen, was es für einen Zweck hat. Wir sind in Johannes 12. Jesus ist in Bethanien, gerade einen Steinwurf von Jerusalem entfernt bei seinen Freunden. Lazarus, den er von den Toten auferweckt hat, ein paar Wochen zuvor, und Maria und Martha, seinen Schwestern. Und wir haben im Kapitel 11 schon gelesen, dass eine große Menge schon in Jerusalem war, um das Passafest zu feiern. Also Jerusalem war voll mit Menschen. Und wir sind jetzt im Vers 9 im Kapitel 12. Eine große Volksmenge aus den Juden erfuhr nun, dass er dort sei, und sie kamen nicht um Jesu willen allein, sondern damit sie auch den Lazarus sehen, den er von den Toten auferweckt hatte. Also Lazarus zieht hier wirklich eine Menge an Menschen an. Das ist jetzt hier eine Masse von Juden aus Jerusalem wahrscheinlich, die davon gehört haben, von diesem unglaublichen Wunder, was Jesus getan hat. Und Lazarus hat Jesus bestätigt, seinen Dienst, die Worte, die er gesprochen hat. Ich meine, niemand konnte das verleugnen. Der Lazarus war ein lebendiges Zeugnis für das, wer Jesus war. Und deswegen lesen wir im Vers 10 auch weiter: Die Hohenpriester, die obersten Religiösen der Juden, aber ratschlagten auch den Lazarus zu töten. Wir haben schon vorher gelesen, dass sie geplant haben, Jesus umzubringen, und jetzt wollen sie auch den Lazarus umbringen, weil Lazarus Jesus bezeugt hat. Vers 11, weil viele von den Juden um seinetwillen hingingen und an Jesus glaubten. Warum wollten die Juden das tun? Weil sie Angst hatten um ihre eigene Position. Wenn Jesus hier kommt, dann werden ihm alle nachrennen und die Römer werden den Aufstand niederschlagen. Das war ihr Denken, und wir werden unsere Position verlieren. Das sehen wir schon ein Stück weit von dieser Hässlichkeit. Übrigens, Hässlichkeit der Selbstsucht, wenn unser Selbst hier die Oberhand gewinnt. Diese religiösen Männer waren bereit, nicht nur Jesus umzubringen, sondern auch Lazarus umzubringen. Wie paradox, ne? Jesus hat ihn gerade aus dem Toten auferweckt, die sagen, okay, lass ihn uns gerade wieder umbringen. Passt uns nicht. Leider Gottes ist es oft so, wenn wir uns selbst verwirklichen, sozusagen, dass es oft auf Kosten von anderen geht. Dass Menschen dann bereit sind, über Leichen zu gehen. Vers 12, am folgenden Tag, als eine große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, also Menschen von überall, von Israel sind hier zusammen, und sie hören, dass jetzt Jesus aus Bethanien hier nach Jerusalem unterwegs ist, da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosanna, das heißt so viel wie: Hilf doch, Herr, oder rette doch, Herr. Hosanna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, und der König Israels. in der Zeit zwischen Alten und Neuem Testament, Zeit der Makkabäer, war eine Familie in Jerusalem, die einen Aufstand gestartet hat gegen die Unterdrückung der Syrer, die auch die Anbetung im Tempel unterdrücken wollten. Und die haben zumindest eine Zeit lang, waren die siegreich und haben Jerusalem oder Israel für eine Zeit lang befreit von dieser Fremdherrschaft. Und zu dieser Zeit haben die Leute das auch gemacht, als die siegreichen Heerführer da eingezogen sind, haben sie Palmenzweige genommen und haben die dazu gejubelt. Und Ähnliches tun sie jetzt hier Jesus. Hosanna, befrei uns, rette uns. In ihrem Denken von der Unterdrückung der Römer, von der Fremdherrschaft der Römer. Gepriesen sei der, kommt im Namen des Herrn und der König Israels. Das war ihre Erwartung, dass Jesus jetzt König werden würde, irdischer König, und dass er die Römer rauswerfen würde und Israel zu einer ganz neuen Größe und Herrschaft verhelfen würde. Jesus hatte allerdings anderes im Sinn. Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das war nicht meine Absicht, warum ich gekommen bin. Ich habe viel größere Pläne eigentlich, als euch irdisch das Leben ein bisschen leichter zu machen oder euch von der Herrschaft der Römer zu befreien. Ihr habt ein viel tieferes Problem als das, und das ist ein Sündenproblem, das euch von Gott trennt und das euer Leben wirklich versaut und euch wirklich gefangen nimmt. Und so lesen wir im Vers 14, Jesus aber fand einen jungen Esel und setzt sich darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt sitzend auf einen Esel füllen. Ist eine Prophetie aus Sacharja, Kapitel 9. Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht, jedoch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war und dass sie ihm dies getan hatten. Interessant, die Leute sagen, rette uns jetzt, König Jesus, befreie uns, starten einen Aufstand und Jesus setzt sich auf den Esel. Was bedeutet das? Ein König auf dem Esel bedeutet, dass er in Frieden kommt. Das war so das alltägliche Fortbewegungsmittel der Mercedes für den König. Ein König, der im Krieg gekommen ist oder als Sieger, Siegesparade in dem Sinn, der ist nicht auf einem Esel geritten, der ist auf einem Pferd geritten. Und in der Offenbarung sehen wir Jesus auf einem Pferd reiten, als Sieger, als Eroberer. Aber Jesus sagt, das ist jetzt nicht meine Mission, als Krieger gegen die Römer zu kommen, sondern er kommt als Friedefürst, um uns Frieden zu bringen auf einem Esel. Und ich finde es interessant, dass die Römer das scheinbar verstanden haben. Fällt euch das nicht auch auf? Wo sind die Römer? Es ist Passazeit, da waren die sowieso immer in Alarmbereitschaft. Hunderttausende, Millionen von Menschen in Jerusalem und diese Riesenmasse läuft Jesus entgegen und jubelt ihm zu, so wie damals den Makkabäern mit Palmenzweigen und ruft, befreie uns, rette uns jetzt, König Jesus. Ich würde denken, die Römer wären da hinzugeeilt und hätten Jesus sofort verhaftet. Wir hatten scheinbar ihre Geheimdienstinformationen, haben Jesus beobachtet und die haben verstanden, dass Jesus keine Bedrohung für sie ist. Sie haben sich offensichtlich nicht bedroht gefühlt. Und auch als Jesus vor Pilatus stand, Pilatus hatte jetzt keine besonderen Ambitionen, Jesus zu verhören überhaupt. Das haben ihm die Juden aufgedrängt. Und er hat letztendlich gesagt, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Nicht das, wessen ihr ihn anklagt. Jesus hatte eine andere Mission. Interessant, dass die jüdischen Leiter das nicht verstanden haben. Die hatten Angst um ihre Position. Oh nein, wenn Jesus jetzt hier kommt und wir ihn walten lassen, dann werden die Römer den Aufstand niederschlagen und dann werden wir unseren Posten verlieren. Ich mag es auch, dass die Jünger nicht so verständig waren, nicht immer alles verstanden haben. Doch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war, wie Jesus verheißen hat, dass der Heilige Geist sie in alle Wahrheit leiten wird und sie erinnern wird an die Dinge, die er gesagt hat. Und als Jesus verherrlicht war, wovon spricht er hier? Offensichtlich vom Kontext her, ne? Es geht um die Kreuzigung, um die Passion, seine Kreuzigung, sein Leiden für unsere Schuld, seine Auferstehung. Das ist seine Verherrlichung. Oh Mann, würden wir nicht als ersten Gedanken bekommen, wenn wir an Herrlichkeit denken, ein Kreuz, das war der niedrigste Platz im ganzen Universum. Es waren die letzten, die schlimmsten Verbrecher, die gekreuzigt wurden. Das war ein Platz der Schande, der Erniedrigung. Würden wir nicht mit Herrlichkeit in Verbindung bringen. Automatisch. Aber wenn wir es von der anderen Seite her sehen, von der Auferstehung, von dem, was Jesu Werk am Kreuz uns gebracht hat, dann ist es wahrlich herrlich. Aber seine Verherrlichung führt über das Kreuz. Das ist übrigens oft in unserem Leben auch so. Deswegen müssen wir vorsichtig sein, wie wir die Dinge bewerten. Vers 17, es bezeugte nun die Volksmenge, die bei ihm war, dass er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt habe. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Also machtvolles Zeugnis für das, wer Jesus ist. Und da sprachen die Pharisäer zueinander, ihr seht, dass ihr gar nichts ausrichtet. Sieh, die ganze Welt ist ihm nachgegangen. Haben gemerkt, dass sie hier die Dinge nicht im Griff haben. Vers 20, es waren aber einige Griechen unter denen, die hinzukamen, um auf dem Fest anzubeten. Also das waren jetzt entweder gottesfürchtige Griechen, also Leute aus dem heidnischen Hintergrund, die es irgendwie satt hatten, ihre tausenden Götter da zu haben und die gesehen haben, diesen einen Gott der Juden und davon angezogen waren, aber noch nicht völlig Proselyten geworden sind, also Juden geworden sind, sich wirklich zum Judentum bekehrt haben. Oder es könnte sein, dass es solche Proselyten sind aus dem heidnischen Hintergrund. Also, weiß nicht, wie man sagen soll, das ist fast so ein Widerspruch für uns, zu sagen, es wären so Heidenjuden gewesen. Aber es gab die Möglichkeit. Ein Heide konnte sich den Juden anschließen, sozusagen. Auf jeden Fall waren da Menschen, die auf dem Fest waren, auf dem Passafest, um Gott anzubeten. Und diese nun kamen zu Philippus von Bethsaida, vielleicht weil Philippus auch ein griechischer Name ist, von Bethsaida in Galiläa und baten ihn und sagten, Herr, wir möchten Jesus sehen. Und wenn sie hier sagen, wir möchten Jesus sehen, sagen sie nicht, ich möchte mal einen kurzen Blick auf Jesus werfen, ich möchte mal kurz Hallo sagen, was sie eigentlich sagen ist, wir wollen Jesus kennenlernen. Stell uns Jesus vor. Wissen die Leute, dass sie zu dir kommen können, wenn sie Jesus kennenlernen wollen? Dass du da die richtige Adresse bist? Ich glaube, es ist gut, wenn wir Christen uns von Anfang an outen. Wenn wir einen neuen Arbeitsplatz oder in eine neue Schule oder irgendwo neu hinkommen, dass die Leute wissen, dass wir Christen sind. Ist zumindest meine Erfahrung. Es ist viel einfacher, von Anfang an gleich offen zu sein und klar zu sein. Das erspart einem auch viele Versuchungen. Zu gewissen Dingen wird man gar nicht mehr eingeladen. Als so erstmal so Undercover-Christ zu sein und dann irgendwie, wenn der richtige Zeitpunkt da ist, ist viel einfacher von Anfang an ganz klar zu sagen, ich bin Christ. Also was immer es braucht, zieh dein christliches T-Shirt an, bet vor dem Essen, lass die Leute wissen, dass du ein Jünger Jesu bist, dass du Jesus nachfolgst. Wir müssen halt aufdringlich sein und die Leute nerven und ihnen auf die Nerven gehen, aber lass sie wissen, dass du Christ bist. Und das Interessante ist, die Menschen, die Jesus sieht, oder oft ist es, wenn Leute durch eine schwierige Zeit gehen und sie jemanden brauchen, mit dem sie reden können, dann kommen sie doch zu dir, selbst wenn sie vielleicht erstmal über dich lachen und dich ausspotten, aber lass die Leute wissen, wenn du Jesus kennen willst, ich kann dir erzählen von ihm. Offensichtlich wussten diese Griechen, dass Philippus da was tun kann. Philippus kommt und sagt es Andreas. Es kommt Andreas und Philippus und sie sagen, ist Jesus. Auch schön, Andreas ist immer einer, der so eigentlich eher unscheinbar ist von den Aposteln, aber immer einer, der Menschen zu Jesus führt. Ich mag den Andreas. Und dann Vers 23, Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Ein bisschen komisch, auf den ersten Blick ignoriert er eigentlich so diese Bitte der Griechen, ihn kennenzulernen. Aber ich glaube, in Wirklichkeit beantwortet er eigentlich die Frage, die sie haben oder diese Sehnsucht, die sie haben. Er sagt, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Und wieder, es geht hier um seine Kreuzigung und seine Auferstehung. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Jesus sagt, ihr könnt mich nicht kennen oder ihr kennt mich nicht, bevor er mich nicht kennt durch meine Verherrlichung, durch mein Leiden, durch meine Auferstehung. Und er sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, dann bringt es viel Frucht. So ein Korn, ich hatte so einen Apfelkern mir eingesteckt hier in meine Bibel. Das Ding ist so klein, ich kann es nicht mehr finden. Ich habe kein Weizenkorn gefunden. Es wäre noch kleiner. Optimal wäre irgendwie so ein Aprikosenkern oder so, aber da ist nicht die richtige Zeit dazu gerade. Egal, ihr wisst, wie ein Apfelkern aussieht. Aber wenn ihr jetzt irgendeinem Außerirdischen oder von mir aus einem Kind sagen würdet, in diesem Apfelkern steckt ein ganzer Baum mit vielen Früchten drinnen, die würden sagen, hä? Du erzählst mir irgendeine Story. Aber du kennst dieses Samenkorn eigentlich nicht, wenn du nur dieses Samenkorn anschaust. Das ist nicht alles. In diesem Weizenkorn ist eine ganze Weizenpflanze mit ganzen Ähren und mit vielen anderen Körnern. Und wenn man die wieder sieht und immer wieder sieht, da ist Multiplikation da und am Ende hast du Brot und Brötchen und Kuchen und was da alles drinsteckt in so einem Weizenkorn. Was da alles drinsteckt in so einem Apfelkern. Wahnsinniges Potenzial. Und so Jesus sagt, wenn du mich nur als Mensch siehst, das ist viel zu wenig. Das ist nicht, wer er wirklich ist. Nee, er ist Gott. Er ist Gott, unser Retter. Und wir können ihn eigentlich nur wirklich verstehen und kennen durch das, was er für uns getan hat. Und wir haben hier im Vers 24 ein ganz wichtiges geistliches Prinzip. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Dann hast du ein kleines Korn. Und so ein Weizenkorn oder vielmehr auch so ein Apfelkern ist nichts besonders Attraktives, ist jetzt nichts, was man an die Wand nageln würde und sagen würde, wow, das ist so schön, das hänge ich mal übers Bett. eigentlich ziemlich hässlich. Und das ist, was wir sind. Ohne Jesus, ohne sein Wirken in unserem Leben. Wir sind ein nacktes Korn. Nicht sehr attraktiv. In mir selbst, von Natur aus, habe ich sehr wenig Liebe. Ich liebe vor allem mich selbst. Und ich weiß, euch geht es genauso, weil ihr seid auch Menschen wie ich. Jeder denkt nur an sich, nur ich denke an mich. So funktioniert die Welt. Und das ist hässlich. Und es macht einsam. Weizenkorn, wenn es nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Unsere Selbstsucht ist ein einsames Gefängnis. Auf der anderen Seite, wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Das klingt nicht attraktiv für uns. Das klingt wie ein Widerspruch für uns, oder? Zu sterben. Keiner von uns sagt, oh, sterben, das klingt cool, das möchte ich auch mal erfahren oder möchte auch mal ans Kreuz. Das ist nicht einfach. Aber wir müssen es wieder von der anderen Seite betrachten. Wenn wir bereit sind zu sterben, dann bringt es Frucht in unserem Leben, die Frucht des Geistes. Und das ist was Wunderschönes. Und es bringt geistliches Wachstum uns und wahrscheinlich auch anderen, dieses Überfließen des Heiligen Geistes aus unserem Leben. Und Jesus wendet das auch auf uns an in Vers 25. Er sagt, wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Und hassen meint hier nicht, dass wir durchs Leben gehen und sagen, ach, ich hasse mich, ich hasse mein Leben. Alles ist... Nee, gar nicht. Ihr wisst, die Sprache damals war sehr schwarz und weiß, Licht und Finsternis. Entweder du hast geliebt oder gehasst, da gab es gar kein Wort dazwischen. Was Jesus hier meint, ist, wenn du dein irdisches Leben mehr liebst als dein ewiges Leben, dann bist du eigentlich ein Loser. Dann wirst du wirklich verlieren. An einer anderen Stelle hat Jesus gesagt, wer versucht, sein Leben zu retten oder zu bewahren, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Also wie gesagt, für uns klingt es nicht attraktiv, aber die Wahrheit ist, wenn wir bereit sind zu sterben, uns selbst zu sterben und selbst zu verleugnen, wie Jesus gesagt hat, meinen Plänen, meinen Wünschen, diesen meine Selbstsucht, ja, dieses hässliche Ich, wenn wir bereit sind, dem zu sterben, dann ist es schön. Nicht nur für andere, auch für uns. Das ist der Weg für ein glückliches Leben eigentlich, für ein erfülltes Leben. Wenn wir frei sind von uns selbst, wenn nicht wir verwirklicht werden, Selbstverwirklichung in unserem Leben, sondern wenn Jesus verwirklicht wird. Wenn wir sagen, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Also wer das ewige Leben, das Leben, das Jesus uns anbietet, wer das höher schätzt als das irdische, unsere irdische Existenz, wer nur materialistisch denkt, im Hier und Jetzt, wer ewig denkt, mit der ewigen Perspektive, mit der geistlichen Perspektive und so lebt, der wird sein Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn wir Jesus dienen wollen, heißt es ihm nachfolgen. Sprich, ans Kreuz. Jesus lädt uns ein, so zu leben. Dienen heißt uns selbst sterben. Jesus dienen ist kein Sprungbrett zur Selbstverwirklichung. Und manche sehen das so, manche tun ihren Dienst vielleicht sogar so. Ich tue meinen Dienst, weil ich gelobt werden will, weil ich Streicheleinheiten mag, weil mir es Spaß macht, mit Kindern zu arbeiten, von mir aus unterschiedlichsten Motivationen. Aber ich glaube, Gott wird uns immer wieder in Situationen bringen, wo die Frage ist, okay, geht es jetzt um dich oder geht es um mich? Aber ich möchte lehren. Gott hat mir die Gabe gegeben, zu lehren, und ich möchte lehren. Okay, wunderbar, schön, dass Gott dich hier gepflanzt hat bei uns. Wir brauchen gerade Lehrer im Kindergottesdienst. Oh, nein, nicht die Kinder. Leute, ich persönlich bin der Meinung, den Kindern zu lehren ist eine höhere Berufung, als euch zu lehren. Ich meine, die hören doch alle zu. Ihr schlaft manchmal. Ich weiß es, ich beobachte euch ja. Aber Kinder sind doch offen. Kinder glauben ganz natürlich, die sind doch nicht so skeptisch, abgebrüht, vorbelastet, verletzt, versaut wie wir. Es ist eine wunderbar hohe Berufung, Kindern zu dienen. Aber hey, da ist vielleicht nicht so die Ehre da drinnen, 2, 3 Kindern, vielleicht 5, und im Kindergottesdienst, keiner sieht mich. Oh. Okay, geht es jetzt um dich oder geht es um mich? Oh, Gott hat mich berufen, Lobpreis zu leiten. Okay, ja, wir haben hier gerade einen Haufen Jugendliche, 5, und wir haben die verstimmte Jugendgitarre, die scheppert. Oh, Moment, ich bin Musiker. Ich habe meine 2.000-Euro-Gitarre zu Hause und ich habe meine Ansprüche. Okay, geht es um dich oder geht es um Jesus? Geht es um Dienst? Wo hat Gott dich gepflanzt? Bist du bereit, dort zu sterben, um Frucht zu bringen für ihn? Dir selbst zu sterben, deinem Ding, deiner Selbstsucht, dem, was du willst. Hat Gott dich in eine Ehe gepflanzt? Okay. Sei bereit zu sterben, damit es aufgeht, das Samenkorn und Frucht bringt. Eine Ehe, wo 2 Menschen zusammenleben, die sich beide selbst verwirklichen wollen, ist die Hölle auf Erden. Eine Ehe, wo 2 Menschen zusammenkommen, die bereit sind, sich zu sterben, um dem anderen zu dienen, den anderen höher zu achten als sich selbst und Bedürfnisse des anderen im Auge haben und nicht die eigenen. Das wird eine wunderbare Ehe sein für beide. Ein Stück Himmel auf Erden. Problem ist, so viele von uns gehen in die Ehe mit ihrer Liste, was sie alle wollen. Ja, hey, der, mein Traumprinz oder meine Prinzessin, die muss mich glücklich machen. Und das, das, das und das erwarte ich von ihr oder von ihm. Eigentliche oder gesegnetere Frage ist zu fragen, wie kann ich ihm oder ihr dienen? Wie kann ich ihr Leben besser machen? Das war die Ausrichtung von Jesus. Wie kann ich sterben, um dem anderen Leben zu bringen? Und sagt es nicht Jesus besonders uns Männern? Ihr Männer, liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde, dass wir uns aufopfern, dass wir bereit sind zu sterben. Irgendwer hat mal so gesagt, Männer, seid ihr bereit zu sterben für eure Frauen? Und Frauen, seid ihr bereit für eure Männer zu leben? Das erfordert auch Sterben. Sich selbst sterben. Hat Gott dich in eine Familie gepflanzt, als Vater? Okay, bist du bereit zu sterben? Vielleicht ein Hobby? Vielleicht ein Stück weit deiner Karriere, verschiedenen Dingen, damit du ein Segen sein kannst für deine Kinder, für deine Familie? Oder geht es für dich nur um Selbstverwirklichung? Das Resultat sehen wir. Macht Kinder kaputt. Das ist das Prinzip des Lebens, das Jesus uns hier vorgelebt hat. Und dazu beruft er uns, ihm danach zu folgen. Wo immer Gott dich gepflanzt hat, sei bereit zu sterben. Seinen Willen zu tun, nicht deinen Willen zu tun. Das hat Jesus gesagt im Garten Gethsemane. Und ich sage nicht, dass es einfach ist. Jesus hat gerungen. Gesagt, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, lass das an mir vorübergehen. Diesen Horror des Sterbens. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er ist an das Kreuz gegangen. Und was war die Frucht davon? Leben. Leben für viele. Frucht, die sich noch heute weiter multipliziert. Wir sind ein Teil dieser Frucht. Wir sind gesegnet wegen ihm. Und Jesus beruft uns, auch so zu leben. Und Jesus sagt, wenn jemand mir dient, so wird der Vater ihn ehren. Und er werft euch unter Gott, unter dem Herrn, und er wird euch erhöhen, sagt Jakobus im Kapitel 4 in seinem Brief. Das ist, was er mit Jesus getan hat. Er hat sich erniedrigt und als Resultat davon hat Gott der Vater ihn erhoben und ihm einen Namen gegeben, über jeden Namen, damit in dem Namen Jesus sich jedes Knie beuge und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist. Jesus sagt, jetzt ist meine Seele bestürzt. Sterben ist nicht einfach. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen und sagte, Vater, verherrliche deinen Namen. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Es geht nicht um meinen Namen, dass ich groß bin, sondern dass du groß wirst, Gott. Es geht nicht um meinen Willen, es geht um deinen Willen in meinem Leben. Und der Vater reagiert auf so ein Gebet. Seht hier, da kam eine Stimme aus dem Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und ich werde ihn auch wieder verherrlichen. Die Volksmenge nun, die da stand und zuhörte, sagte, es habe gedonnert. Und andere sagten, ein Engel hat zu ihm geredet. Wir haben Gottes Reden nicht gehört. Jesus antwortete und sprach, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Gott hat hier diesen Dienst von Jesus bestätigt. Auch diesen Weg zum Leben, auch für uns, diese Lebensphilosophie bestätigt. Herrlichkeit kommt durch Sterben, wenn unser hässliches, kleines Selbst stirbt, damit eine schöne Frucht draus wachsen kann, die Frucht des Geistes. Jesus sagt im Vers 31, jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Jesus hat den Satan, den Verkläger der Brüder, wie es in der Offenbarung heißt, am Kreuz besiegt. Und er wurde rausgeworfen sozusagen aus dem Gerichtssaal. Er kann uns nicht mehr verklagen. In Jesus Christus gibt es keine Verdammnis. Römerbrief, Kapitel 8, Vers 1. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Jesus Christus hat uns freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Also er ist rausgeworfen. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, wenn ich gekreuzigt bin, werde alle zu mir ziehen. Das heißt jetzt nicht jeden einzelnen Menschen, aber alle, nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden. Er wird die Menschen zu sich ziehen. Und das ist, was attraktiv macht. Um es für uns anzuwenden, wenn du stirbst, wenn ich sterb, dann ist es attraktiv. Wisst ihr warum? Weil ich bin hässlich. Und du bist hässlich. Ist die Wahrheit. Ich in mir selbst, mein Ego, ist absolut hässlich. Da ist keine Herrlichkeit drin. Und so, wenn ihr mich seht, dann ist es nicht attraktiv. Aber wenn ich sterbe und Jesus durch mich leben lasse und seine Frucht des Geistes, diese Liebe und Friede und Freude und Geduld und Selbstbeherrschung und Sanftmut, all diese wunderbaren Dinge, wenn das in meinem Leben sichtbar wird, dann ist es attraktiv. In deinem Leben ist es genauso. Dann werden Leute kommen und sagen, hey, wow, was hast du, was ich nicht habe? Dann kannst du sagen, ich habe Jesus. Und ich bin mir selbst gestorben, um ihm zu leben. Das ist das Geheimnis meines Erfolges sozusagen. Und das macht mein Leben reich und schön.
und Heil.
Das ist Gottes Weg, das ist die große Lektion heute in unserer Stelle hier. Dies sagt er, um anzudeuten, welches Todes er sterben sollte. Es geht um die Kreuzigung hier. Die Volksmenge antwortete ihm: Wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus bleibe in Ewigkeit. Und wie sagst du, dass der Sohn des Menschen erhöht werden müsse? Wer ist dieser, der Sohn des Menschen? Die haben wieder nichts geschnallt. Die hatten ihr Bild von dem herrschenden Messias. Und ja, das Bild, das ist im Alten Testament, aber wir haben auch das Bild des leidenden Gottesknechtes im Alten Testament. Denkt an Jesaja Kapitel 53, des leidenden Messias. Das wollten sie nicht sehen. Da sagte Jesus zu ihnen im Vers 35, noch eine kleine Zeit ist das Licht unter euch. Wandelt, während ihr das Licht habt, damit nicht Finsternis euch ergreife. Und wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Während ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichtes werdet. Dies redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihnen. Im Prinzip sagt Jesus, nutzt die Zeit, solange ich noch da bin. Solange ich euch die Wahrheit sage und reagiert drauf. Glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichtes werdet. Und dann hat Jesus sich wieder zurückgezogen, hat die Leute stehen lassen mit dieser Herausforderung. Im nächsten Absatz haben wir eine Zusammenfassung der Reaktion der Menschen auf das Wirken Jesu, auf seinen Dienst. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Er hat selbst Tote auferweckt. Lazarus war da, er hat es bezeugt und trotzdem glaubten sie nicht an ihn. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, dass er sprach: Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn offenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, weil Jesaja wieder gesagt hat, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, dass sie nicht mit den Augen sehen und mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Dies sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Vers 42, dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an ihn. Müssen diese Jesaja-Stelle richtig verstehen. Gott hat den Jesaja beauftragt. Denkt an Jesaja 6, sieht die Herrlichkeit. Jesaja sieht die Herrlichkeit Gottes und dann sagt er, hier bin ich, sende mich. Wen soll ich senden, sagt der Herr, hier bin ich, sende mich. Und dann offenbart der Herr dem Jesaja, dass die Menschen seinen Dienst nicht annehmen werden. Und die Absicht von dem Dienst war, dass sie sich bekehren und heil werden, wie wir hier lesen. Und glauben und heil werden. Aber das Resultat von seinem Dienst war, dass sie ihre Herzen noch weiter verhärtet haben. So wie Kinder das manchmal tun, wenn du sie zurechtweisen willst oder ihnen irgendwas sagen willst, was sie nicht hören wollen. Bla 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 bla. Hast du schon mal erlebt? So sind wir manchmal. Wenn Gott zu uns redet, so waren die Leute damals. Auch zur Zeit von Jesaja. Und das ist so eine hebräische Form hier, wo eigentlich das Resultat präsentiert wird, als wäre das die Absicht. Aber die Absicht war eigentlich, dass sie sich bekehren und dass sie glauben. Das war die Absicht von dem Dienst von Jesaja, aber das Resultat war, dass sie ihre Herzen noch mehr verhärtet haben und dass sie nicht geglaubt haben. Und irgendwann hat Gott es akzeptiert, hat gesagt, okay. Es ist gefährlich, wenn wir unsere Herzen immer und immer wieder Gott gegenüber verhärten. Interessante Stelle hier auch, weil, ich weiß nicht, wie viele von euch sich mit solchen Dingen beschäftigen, aber es gibt diese Theorien, dass Jesaja nicht das ganze Buch Jesaja geschrieben hat, sondern nur einen Teil und dann gab es den Deutero Jesaja, den zweiten, der später geschrieben hat und bla bla bla. Jesus kannte diese Theorien offensichtlich nicht. Er wurde noch viel später erfunden erst. Jesus zitiert hier zuerst aus Jesaja 53, Vers 1 und dann aus Jesaja 6, Vers 10. Aus vorderem Teil von Jesaja und aus dem späteren. Und er sagt, Jesaja hat beides geschrieben. Hier habt ihr die Antwort von Jesus und das langt mir eigentlich. Dies sprach Jesaja, Vers 41, dies alles sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Oh, welche Herrlichkeit hat Jesaja denn gesehen? Jesaja 6, wo er den Himmel offen sah und den Thron Gottes und die Engel, die gerufen haben, heilig, heilig, heilig ist der Herr Scharen. Und wen hat er denn gesehen? Ja, er hat Gott gesehen. Wir haben eine weitere Stelle, die uns zeigt, dass Jesus Gott ist. Er hat den Vater gesehen, die Herrlichkeit des Vaters. Wer den Vater gesehen hat, hat mich gesehen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Sehen hier, wer Jesus wirklich ist. Und in Vers 42 sehen wir schon, dass die Absicht von diesem Vers oder die Absicht Gottes nicht war, dass niemand an ihn glauben kann, denn auch von den Obersten glaubten viele an ihn. Diese Schriftstellen von Jesaja, dieses Zitat ist illustriert durch diejenigen, die ihn abgelehnt haben und ihr Herz verhärtet haben, aber dennoch glaubten auch viele Oberste sogar an ihn. Tür ist immer offen von Gott. Wer glauben will, der kann auch glauben. Wer nicht glauben will, der wird auch nicht glauben. So einfach ist es eigentlich. Aber dann lesen wir von diesen Leuten, doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht. Wir könnten hier an Leute denken wie Nikodemus und Josef von Arimathea. Die haben sich wenigstens später geoutet, nicht gleich, aber dann später, sie Jesus begraben haben. Aber was für eine traurige Aussage hier. Sie bekannten ihn nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Warum, Vers 43, denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Was für eine traurige Aussage. Mein Ansehen vor den Menschen ist mir wichtiger als mein Ansehen bei Gott. Was die Menschen über mich denken, ist mir wichtiger als das, was Gott über mich denkt. Was für ein elendes Leben. Traurig. Was für ein Kontrast zu dem, wie Jesus gelebt hat. Jesus hat gesagt, Vater, verherrliche deinen Namen. Zu deiner Ehre. Alles, mein ganzes Leben zu deiner Ehre. Auf der anderen Seite haben wir so Menschen, wie der Oberste, oh, die hatten so Angst um ihr Ansehen und ihre Position. Und oh, was werden die Menschen denken, wenn sie jetzt rausfinden, dass ich auch so ein Jesus-Freak bin? Und oh. Menschenfurcht liebten die Ehre mehr bei den Menschen als die Ehre bei Gott. Traurige, traurige Aussage. Völliger Quatsch, wir werden vor Gott stehen als unserem Richter. Wir werden die nächsten 100 Billionen, Milliarden von Jahre mit ihm verbringen. Er ist der Schöpfer des ganzen Universums, von allem, was existiert. Er ist die absolut wichtigste Person, die überhaupt existiert. Also, was ist wichtiger, wie er über mich denkt oder wie mein Arbeitskollege über mich denkt oder mein Schulkollege oder mein Nachbar? Wir müssen klar denken, mit einer ewigen Perspektive. Ich meine, wenn man sich das wirklich vor Augen hält, wie dumm, dass sie ihr Leben so verschwendet haben und aus Menschenfurcht nicht gestorben sind und in die Erde gefallen sind und allein geblieben sind. So ein kleines hässliches Körnchen und für sich, oh. Mein Ansehen ist mir so viel wichtiger. Okay, das ist dann alles, was die Menschen sehen und das ist dann die Frucht in deinem Leben. Vielleicht bist du gerettet, aber was für eine Frucht bringst du mit in die Ewigkeit? Letzter Absatz noch schnell. Eigentlich eine Zusammenfassung von dem ganzen Wirken Jesu, von dem ganzen öffentlichen Wirken. Ab nächsten Kapitel, ab Kapitel 13, haben wir eigentlich Jesu persönlichen Dienst an seinen Jüngern, an seinen Aposteln, an seinem innersten Kreis. Eigentlich viel Wiederholung von dem, was wir schon gelesen und gelernt haben im Johannesevangelium. Jesus aber rief und sprach, wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Wieder, es geht nicht nur um mich, dass ich was sage, sondern das sind Gottes Worte. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Wer mich sieht, sieht Gott. Wunderbar. Jesus ist die wunderbarste Person, die je gelebt hat. Was für einen wunderbaren Gott wir haben. Liebevoll und barmherzig und sanftmütig. Aber auch einer, der die Wahrheit ist und die Wahrheit sagt. Kein so ein Lulu-Wischi-Waschi, alter, seniler Opa, der keiner Fliege was zuleide tun kann. Nee, er ist auch der Richter. Er ist allmächtig. Aber wie wunderbar er ist. Bei Jesus sehen wir, wie er die Kinder zärtlich in seinen Armen hält und sagt, lass die Kinder zu mir kommen, das ist unser Gott. Er liebt dich, er ist dir zugeneigt, er hat ein offenes Herz für dich, offene Arme für dich. Vers 46, ich bin das Licht der Welt. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht befolgt, so richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt errette. Johannes Kapitel 3, Vers 17 und die folgenden Zusammenfassung von all dem, was wir schon gehört haben. Jesus hat uns Gott offenbart, er ist das Licht. Wer ihn annimmt, hat das Leben und das Licht. Wer seine Worte verwirft und nicht annimmt, der wird gerichtet. Jesus ist nicht gekommen zu richten, sondern zu retten. Aber das Wort, das er gesprochen hat, hier Vers 48, wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihn richtet. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Deswegen ist er gekommen, uns ewiges Leben zu bringen. Was ich nun rede, rede ich so, wie mir der Vater gesagt hat. Jesus ist das Licht. Er hat uns Leben gebracht, dadurch, dass er für unsere Schuld gestorben ist, durch sein sündenloses Leben, seinen Tod für uns, seine Auferstehung für uns. Er hat uns vorgelebt, wie echtes, ewiges Leben wirklich funktioniert, heiles Leben wirklich funktioniert. Und wie funktioniert es? Samenkorn, das in die Erde fällt und stirbt. Das ist der Weg des Lebens. Das ist der Weg des Heils. Wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Und wenn jemand mir dient, so folge er mir nach. Ist die Herausforderung an uns, werden wir die annehmen? Ja. Was willst du sein? Ein hässliches, nacktes, kleines Samenkorn? Oder willst du sein wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der reiche Frucht bringt? Was soll dein Leben sein am Ende, wenn du zurückschaust? Was soll übrig bleiben? Ein hässliches, kleines Körnchen, was irgendwo im Regal liegt? Und vielleicht noch immer mehr verschrumpelt? Oder willst du Frucht sehen? Multiplikation sehen in deinem Leben? Geistliche Frucht, Menschen, die zu Jesus finden. Das Reich Gottes, das gebaut wird. Menschen, die gesegnet sind durch dich, die reich sind, die beschenkt sind. Und es gilt für jeden Bereich deines Lebens. Denk an deine Ehe, denk an deine Familie, denk an deinen Dienst, denk an deinen Beruf. Denk an jede Beziehung, wo Gott dich gepflanzt hat. Was wirst du sein? wie wirst du leben? Ganz grundlegendes, einfaches Prinzip eigentlich, aber eine grundlegende Wahrheit im Reich Gottes. Grundlegende geistliche Wahrheit. Werden wir Menschen sein, die wie Jesus Gottes Ehre suchen, oder werden wir Menschen sein, die die Ehre bei den Menschen suchen? Das ist die Frage an uns heute. So, Vater, danken wir dir für dein klares Wort und für das Vorbild, das Jesus uns vorgelebt hat. Und, oh Herr, ich möchte einfach für mich selbst beten, Herr, dass ich mein Leben nicht verschwende. Und dass ich nicht einer bin, der meine Hässlichkeit und meinen Gestank verbreitet, wenn ich durch diese Welt gehe, Herr, sondern dass ich irgendwo ein bisschen was von dir verbreiten kann, Herr. Und, du weißt, dass wir aus dir oder dass wir aus uns selbst nichts tun können, Herr, dass wir nur aus dir wirklich ein christliches Leben leben können. Herr, wenn du unser Leben füllst, deinen Heiligen Geist, wenn du uns ausfüllst und uns kräftigst, Herr, dann können wir lieben und dann können wir geben und dann können wir anderen Menschen Gutes tun und andere höher achten als uns selbst und anderen dienen und sie lieben, selbst wenn sie schwierig sind und uns nicht lieben. Und Herr, wir sind überhaupt nicht fähig, das zu tun. Aber Herr, du bist es. Du bist fähig. Und Herr, du lädst uns ein, uns selbst zu sterben und dich zu lassen. Und ich bitte dich dafür um deine Hilfe, für mich persönlich und für jeden Einzelnen von uns, Herr, dass wir Bäume werden, herrliche, schöne Bäume, die blühen und die Frucht bringen und von deren Frucht sich noch andere nähren können und andere gesegnet werden und wo Multiplikation stattfindet und dein Reich gebaut wird. Herr, das ist meine Sehnsucht und ich weiß, das ist deine Berufung für mich und uns als Gemeinde. Und hilf uns, Vater, da geistig reinzuwachsen in diese Berufung. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.